Diese Folge wird präsentiert von Garmin. Entdecke neue Ziele, erfahre alles über deine Leistungswerte, analysiere dein Training bis ins kleinste Detail oder sei einfach sicherer unterwegs. Mit den Fahrradprodukten von Garmin vernetzt du dein Training und deinen Alltag. Egal ob Radcomputer, Fitness-Tracker, Powermeter oder smartes Rücklicht, Garmin bietet dir mit seinem Ökosystem und der Garmin Connect App eine umfassende Vernetzung deiner Daten. Und jetzt viel Spaß mit dem Roadbike-Podcast.
Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Faszination Rennrad, dem Podcast des Roadbike-Magazins. Heute wollen wir einmal über die digitale Vernetzung beim Radfahren sprechen und welche Gadgets es da so gibt, mit denen man unterwegs sein kann und die alle so miteinander kommunizieren können. Denn die meisten von uns sind ja mittlerweile mit einem ja doch smarten Radcomputer unterwegs und sammeln während der Fahrt unzählige Daten. Und darüber wollen wir heute sprechen, was sich da für Möglichkeiten daraus ergeben und welche Vorteile das mit sich bringt. Mein Name ist Erik Gutglück und ich begrüße zum einen meinen Roadbike-Kollegen Christian am Mikrofon.
Hallo, grüßt euch.
Und wir haben heute von Garmin Fabian Danner mit an Bord. Hallo Fabian.
Hallo Erik, hallo Christian. Danke, dass ich bei euch sein darf und ich freue mich auf die Aufnahme.
Ja, sehr schön. Wir sind auch gespannt. Magst du kurz erklären, was du bei Garmin konkret für eine Rolle einnimmst und was so dein täglich Brot bei Garmin ist?
Genau, also wie verdiene ich meine Kröten, könnte man dann auch sagen. Genau. Ja, ich bin im Category Management tätig und also in anderen Firmen heißt es auch Produktmanagement. Und bin da die Schnittstelle zwischen Sales Marketing und dem globalen Produktmanagement Entwicklung und bin bei uns für den Dachraum verantwortlich, also Deutschland, Österreich, Schweiz. Eben für die Produkte aus dem Bike-Bereich, aber auch Forerunner für Triathleten. Das heißt im Prinzip alle Produkte, die so ein bisschen einen Performance-Charakter-Gedanken haben bei uns im Haus, sind bei mir aufgehangen. Und da mache ich die Markteinführung und bin, wie gesagt, die Schnittstelle zwischen Entwicklung und den lokalen Teams hier.
Stichwort Performance. Du hast uns im Vorgespräch schon verraten, dass du 20 Stunden die Woche durchaus trainierst, im Trainingslager auch mal 30 Stunden. Das heißt, du bist auch fit auf dem Rad, würde ich dir jetzt mal unterstellen.
Ja, also ich bin letztens mal gefragt worden, wie lange ich schon Rad fahre. Und dann musste ich irgendwie antworten, ich kenne gar keine Zeit mehr, wo ich nicht Rad fahre, weil ich irgendwie mit 11 oder 12 angefangen habe, Radrennen zu fahren. Und deswegen läuft es so mit.
Und du bist auch nach wie vor noch ambitioniert
unterwegs? Ja, also ich fahre immer mit dem Rad in die Arbeit und dann kommen schon die ein oder anderen Kilometer zusammen.
Vielleicht fangen wir mal ganz grob an. Wann haben wir eigentlich angefangen, Head Units zu benutzen? Christian, kannst du dich noch entsinnen, wann du so deine erste Head-Unit, deinen ersten smarten Radcomputer hattest?
Ich meine, das war ja absichtlich ein GPS, das war ja der große Schritt damals von dem alten kabelgebundenen also Fahrradtacho letzten Endes mit Speichensensor und mit dem Highlight als Trittfrequenz, sondern ich weiß, mein erster wirklich GPS-Radcomputer war damals tatsächlich ein Garmin Edge 705, mir zusammengespart habe. Ich weiß gar nicht, ob das der wievielte dann wirklich von Garmin war, wann ich da auf diesen Zug aufgesprungen bin. Ich weiß gar nicht, wie viele Jahre das jetzt auch schon her ist. Ich meine, das weißt du wahrscheinlich besser als ich. Ich weiß nur, das ist schon 2008, 2006, irgendwas um den Dreh rum, dass ich mit dem Ding da unterwegs war. Das war auf jeden Fall schon so das Erweckungserlebnis. Okay, ich kann jetzt tatsächlich zum einen nachher sehen, wo ich lang gefahren bin und muss mir das nicht auf der Karte irgendwie mit dem Buntstift irgendwie anmalen, so ganz analog, sondern ich konnte es halt wirklich runterladen und dann auch die Tourenplanung einfach. Das war so der Aspekt, wo ich sagte, hey, wow. Ich kann mir vorher Touren zurechtlegen und muss nicht mehr an jeder Kreuzung anhalten, Karte auspacken, gucken, fahre ich da lang, ist das jetzt wirklich die Straße und führt mich die in den richtigen Ort und dann bei jeder zweiten Ortschaft das Ganze nochmal. Das war dann schon so ein bisschen Erweckungserlebnis.
Bei mir hat das ja auch der erste Radcomputer, also smarter Radcomputer Garmin Edge 500 im Jahr 2013, weil so bei mir im Verein und Freundeskreis das dann so mit Strava allmählich losging. Und ich das total cool fand, so eine GPS-Funktion zu haben und einfach hinterher zu sehen, so, ach, guck mal, wo ich langgefahren bin. Navigation war so ein bisschen rudimentär auf dem Gerät, habe ich aber zum Glück auch eigentlich nie gebraucht, weil ich als Student irgendwie bin ich nicht weit verreist und hatte eigentlich immer so meine innere Karte im Kopf, wo ich langfahren kann. Fabian, bei dir auch? Wie hast du
angefangen? Ja, ich habe tatsächlich natürlich auch erstmal mit so ganz einfachen Fahrradtachos begonnen, aber der erste GPS-Fahrradcomputer war dann bei mir, wie bei dir auch, der Edge 500. Mhm. Weiß ich noch, gab es in zwei oder drei Farben, glaube ich, damals. Ich hatte einen silbernen mit Schwarz an der Seite und dann gab es ihn, glaube ich, auch noch in Rot und in Slipstream, Garmin Slipstream Chipotle-Farben. Das damalige Radteam, was jetzt, glaube ich, EF Education First ist.
Ja.
Genau, und ich hatte den schwarz-silbernen. Mhm. Und ja, Karte hatte der noch nicht damals und ja, mir ging's da damals wie dir. Ich war da noch ja auch im Studium oder sogar noch im Zivildienst, glaube ich. Und ja, die Strecken, wo ich langfahren bin, wusste ich oder kannte ich, aber es war cool, den Powermeter das erste Mal koppeln zu können. Das war ja auch die Zeit, wo dann Powermeter so aufkam und man da eine detaillierte Auswertung eben haben konnte. Mhm. Ja, war eine interessante Zeit und man muss sagen, dass sich in der Zeit auch, wenn man denkt, okay, wir reden jetzt über 2008, 2013 viel als Zahl, das ist halt irgendwie 10, 11, 12, 13 Jahre her, also ist eigentlich gar nicht viel und in der Zeit hat sich schon extrem viel getan, wenn man sich jetzt die aktuellen Radcomputer anschaut, also GPS-Radcomputer. Wirklich eigentlich erstaunlich, ja.
Ja, ich weiß, bei meinem musste ich mir damals noch die entsprechende Fahrradkarte, glaube ich, auf CD noch extra dazu kaufen, weil dann nur eine sehr, sehr rudimentäre Basiskarte irgendwie drauf war. Und haben dann auch tatsächlich, gab es dann in den Foren irgendwelche Leute, die sich dann irgendwie OpenStreetMap-Karten zurechtgeschnitten haben, um sozusagen vom Speicherplatz das nicht zu überschreiten. Und es war schon auch so ein bisschen noch Work in Progress irgendwie gefühlt.
Mhm. Ja, zu viele Fragen dürft ihr mir da nicht stellen. Ich bin erst seit 2018 bei Garmin. also bei den ganz alten Geräten bin ich dann auch nur User gewesen. Und da kenne ich mich dann im Detail dann auch nicht so aus.
Ja. Was würdet ihr denn sagen, was sind so eure Top 3 Funktionen, die ein moderner Radcomputer und ich sage jetzt mal GPS-Computer können muss? Habt ihr da so 3 Dinge, die da einfach ein absoluter No-Brainer sind, die da unbedingt drin sein müssen?
Ja, also wenn ich jetzt mal gleich vorab anfangen kann. Also für mich, klar, irgendwie aus dem Performance-Bereich kommend, auch privat, für mich ist natürlich die Powermessung oder die Kopplung mit einem Powermeter super wichtig und vor allem auch die Darstellung. Also gerade, dass man auch grafische Darstellungen auf dem Gerät anzeigen kann. Da, also ich fahre mit einem 1040 aktuell, hat natürlich einen riesen Screen und da ist es cool, wenn man sich halt auch grafische Darstellungen anschauen kann, wo man einfach visuell auch sieht, ja, in welcher Leistungszone fahre ich gerade bei Intervallen, wenn vielleicht schon weniger Sauerstoff im Kopf ankommt, ist es dann durchaus sehr cool, wenn man sich einfach die wichtigsten Werte, die man dann in dem Moment braucht, einfach auch visuell darstellen lassen kann. Genau, und was natürlich auch super wichtig ist, jetzt natürlich nicht so in dem, wenn ich jetzt daheim bin oder hier in München, da kenne ich meine Strecken, da fahre ich super selten mit Navigation. Aber sonst ist Navigation, sobald ich irgendwo unterwegs bin, ist halt Navigation wirklich das Feature, was ich am häufigsten nutze. Was da auch ganz cool ist bei unseren Geräten, wir haben seit 2 oder 3 Jahren da kam mal so ein Popularity-Update. Popularity sind ja quasi so unsere Heatmap-Daten oder ja, unsere Heatmap-Daten nennen wir Popularity. Also wir nennen einmal unser Routing Popularity-Routing, weil wir anhand dieser Heatmaps routen. Also wir wissen, anhand des Aktivitätsprofils, also Rennradfahren, Mountainbiken, Traveln und so weiter, wo die Leute, die dieses Aktivitätsprofil nutzen, langfahren, und daran legen wir auch unser Routing aus. Und das nennen wir Popularity Routing. Das machen wir schon ganz lang. Also das gab es schon, als ich bei Garmin vor fast 6 Jahren angefangen hatte. Aber vor, ich glaube 3 Jahre, ich habe die Timeline auch nicht mehr ganz im Kopf, gab es mal ein Update, wo wir Popularity Heatmaps lokal auf dem Gerät, lokal und offline vor allem, auf dem Gerät hatten. Und das ist ein super Feature. Das habe ich dann auch vor allem ganz viel genutzt. Hier im Umkreis, also in dem Trainingsgebiet, wo ich mich eigentlich dachte, mich auszukennen. Und was die Funktion macht, sie highlightet quasi offline Straßen, die in dem Aktivitätsprofil, in dem ich mich aktuell bewege, viel von anderen Fahrern im gleichen Aktivitätsprofil genutzt werden. Und so habe ich auch in meiner Core Zone, in der ich mich die ganze Zeit bewege, habe ich Straßen gefunden, die ich davor noch nie gefahren bin. Ich bin an der Einfahrt schon zigmal vorbeigefahren und dachte mir so, ja, irgendwie die Einfahrt, da war der Tier schon schlecht, da fahre ich nicht rein. Und dann kam das Update, habe da gesehen, wow, da fahren super viel. Die Straße ist eine super kleine Straße, ist aber halt gehighlightet. Hey, reinfahren, mal ausprobieren, und es war eine coole Straße, und manchmal haben sich da auch zwischen zwei Wegen, die ich beide oft fahre, wo ich immer gedacht habe, so, hä, wenn ich da lang fahre, dann komme ich ja auch dahin, hat sich so der weiße Punkt auf der Landkarte quasi so ein bisschen erschlossen. Von dem her, so Navigation und Navigationsfunktionen drumherum ist das zweite Must-Have für mich. Und das dritte ist auch wieder so ein bisschen ein Performance-Thema. Ich nutze ganz gern die Funktion, dass ich mir Trainings erstelle und die Trainings dann auf den Edge ziehe. Also ich nutze selber für mich nicht diese täglichen Trainingsempfehlungen, weil ich eigentlich immer genau weiß, was ich machen muss, um dann schnell zu werden. Und dann habe ich so eine eigene Trainingsdatenbank inzwischen schon, und wenn ich die immer auf den Edge ziehe, dann führt mich der Edge ja auch durch das Training durch. Mhm. Ich kann dann sagen, er soll dann automatisch ein Lap machen, also eine Runden nach einer bestimmten Zeit, oder ich kann es auch mit der Rundentaste, das kann ich alles einstellen, aber grundsätzlich die Funktion, dass der Edge mich durchs Training führen kann, ist für mich ein super Vorteil auch. Gerade in einem, bestes Beispiel ist 40-20 zum Beispiel. Da habe ich einfach, also wenn ich so Tabata-Hit-Intervalle fahre, da habe ich einfach nach 40 Sekunden auch nicht die Power im Arm auf den Lap-Button zu drücken. Und der führt mich dann einfach durch, und dann piepst er und sagt, okay, jetzt 20 Sekunden, und eigentlich kann man da den Kopf ausschalten und das abspulen. Und dann zeigt er mir gleichzeitig noch, ob ich im richtigen Leistungsbereich fahre. Also ist auch ein sehr, sehr cooles Feature, was, glaube ich, auch viele gar nicht kennen.
Tatsächlich, wenn ich 40-20 fahre, ich drücke einmal auf Start, und erst wenn diese 6 oder 8 oder 10 Minuten, wo man es ja immer wieder in Folge macht, erst dann drücke ich tatsächlich auf Pause, weil mir geht's wie dir, wenn ich da nach 40 Sekunden noch irgendeinen Knopf drücken muss, da scheitere ich dran.
Ja, aber dann hast du eigentlich eine super schlechte Auswertung, weil du dann einen Lap hast, der 10 Minuten lang ist.
Das stimmt, ja.
Wo du dann eigentlich nicht genau tracken kannst, wie waren deine wirklichen Intervalle und wie waren deine Pause. Und wenn du das halt dir einmal aufsetzt, in Connect, das Training, und das kannst du ja immer, also ich setze es dann immer so auf, dass ich zum Beispiel Warmfahren nicht nach Zeit mache, sondern Warmfahren nach Lap-Taste, weil ich nicht weiß, brauche ich jetzt 30 oder 33 oder 32 Minuten an den Berg, dann ist schon mal der erste Block wird per Lap-Taste definiert, dann habe ich 8 Minuten fahre ich meistens, dann habe ich 8 Minuten 40-20, wo ich quasi immer 40 Sekunden on, 40 Sekunden off, 40 Sekunden on und so weiter habe. Das macht er dann automatisch. Das habe ich ihm quasi einen Zeitstempel gegeben. Dann die Pause weiß ich wieder nicht, also die Serienpause weiß ich wieder nicht, wie lang sie wird. Die definiere ich wieder über die Lap-Taste und so weiter. Mhm. Und dann habe ich ein super sauberes Training und habe am Schluss auch eine super saubere Auswertung, die ich auch gut analysieren kann.
Christian, das ist ja gar nicht so deine Welt. Ne? Draußen in der Walle fahren, immer wieder denselben Berg. Du machst es auf der Rolle im Winter, aber im Sommer bist du eher...
Nee, also wenn ich draußen
fahre... Ich sage mal Genussfahrer dazu.
Ich meine, sicherlich, da gibt es noch Funktionen, die es erleichtern, aber sonst bin ich immer so einer, okay, draußen die Strecken zu haben, wo man dann wirklich seine Intervalle fahren kann, wo man auch wirklich so bei ist und dann nicht auf den Verkehr achten kann, das ist mir dann einfach ein bisschen zu... Ja, ist nicht meine Welt. Also wenn ich draußen fahre, dann fahre ich halt draußen und so Intervalle, das mache ich einfach auf der Rolle, weil ich mich da auf nichts anderes konzentrieren muss. Aber was meine Top-Funktionen sind, Navigation steht bei mir ganz klar auf der Nummer 1. Aber für mich dann eher so der bös gesagt, Touristikfahrer, der halt, wenn er irgendwie, ich habe ja einen Riesenspaß dran, ich kann ja irgendwie Abende damit zubringen, irgendwie auf Komoot oder sonst irgendwo Strecken zu planen, mir auf den Garmin zu legen, so, da kann ich mal langfahren, das ist ein schönes Sträßchen, das sieht ganz gut aus, probieren wir das mal aus, und die dann idealerweise irgendwann mal abzufahren, einfach weil man dann auch weiß, okay, so lang ist die Strecke, so viele Höhenmeter sind es, das ist ja auch schon deutlich besser geworden, als es früher ist, und die dann einfach abfahren zu können, ohne zwischendurch, wie ich es ja eingangs schon gesagt habe, irgendwie auf Karten gucken zu müssen und so weiter. Was ich noch als Funktion, was ich extrem geil und wichtig finde, ist dieses Live-Tracking. Also das gibt mir mal ein gutes Gefühl, wenn ich weiß, okay, ich habe es mit der App gekoppelt und mein Garmin gibt immer nach Hause weiter, wo ich mich gerade rumtreibe. Und auch nicht nur bei einem selber, sondern auch bei anderen. Also ich meine, das ist ja immer so, wenn man selber draußen unterwegs ist, ob das eine Stunde länger dauert oder nicht, man selber weiß ja, einem geht's gut. Mhm. Und wenn der Partner unterwegs ist und fährt und hat gesagt, ich fahre 3 Stunden und dann sind es dann 4 und der ist immer noch nicht da, denkt man, ist nicht doch was passiert. Und wenn man einfach die Möglichkeit hat, guck mal gerade auf den Link, der steht da und alles ist gut. Und dann gibt es einfach mir ein gutes Gefühl, dass ich sozusagen Big Brother is watching you. Also ich meine, da werde ich nicht permanent verfolgt, aber man weiß, okay, der andere weiß, wo man ist und man weiß beim anderen auch. Plus natürlich meine Sturzerkennung. Ich meine, Gott sei Dank habe ich bisher, glaube ich, immer nur abbrechen müssen, weil es irgendwie Stoß erkannt, Notfallnachricht jetzt senden. Nein. Ich habe es bisher noch nie im Ernstfall gebraucht. Und manchmal denke ich mir, muss das jetzt losgehen, nur weil ich mal schärfer gebremst habe nach einer Abfahrt. Aber ich denke mir immer so, besser einmal zu viel als einmal zu wenig. Das sind so da diese Sicherheitsfeatures einfach, die ich da extrem spannend finde. Und natürlich, wenn ich noch eine dritte Funktion nennen muss, ist tatsächlich dieses Climb Pro, also wo ich dann meine Strecke habe und dann die Anstiege und dann weiß ich, okay, das geht jetzt noch 3 Kilometer und es sind noch 400 Höhenmeter oder noch 300 und ich weiß einfach, okay, so lange geht's einfach noch, dass ich einfach weiß, okay, dann bin ich oben. Genau, das ist so die dritte Funktion, die ich eigentlich immer ganz, ganz gerne habe.
Mhm. Und bei dir? Ja, also die habt ihr gerade schon echt viele, viele Funktionen genannt. Ich sehe mich eher so in Fabians Ecke. Also ich bin auch eher so vor dem Performance-Gedanken von dem getrieben. Was ich dann auch mega cool finde, ist, wenn du dir so Alarme individuell schalten kannst. Also dass du sagen kannst, alle 30 Minuten möchte ich ans Essen erinnert werden. Also gerade wenn man jetzt, was ja die moderne Lehre auch sagt, Kohlenhydrate pro Stunde, dann eben versucht, da 80, 90 oder 100 Gramm so zu führen, dass man dann weiß, okay, alle 30 Minuten muss wieder ein Riegel oder ein Gel verdrückt werden. Das finde ich ist da noch ein echt cooles Feature, was ich gar nicht mehr irgendwie vermissen möchte. Ja. Aber Fabian, was ist denn so bei diesem ganzen Wust an Funktionen und Möglichkeiten, was man da eben integrieren kann in so eine Head Unit? Was ist denn da so die größte Herausforderung, so ein Gerät neu zu entwerfen? Also nehmt ihr quasi eure Produkte, die ihr schon habt, und entwickelt die vielleicht weiter oder integriert vielleicht auch Funktionen zu einem neuen Gerät zusammen? Oder fangt ihr auch mal mit einem weißen Blatt an und sagt, wir denken jetzt den Radcomputer mal völlig neu?
Nee, also ich glaube, natürlich hat man ja auch einen gewissen Erfahrungsschatz an jetzt vergangenen Produkten, wo man natürlich weiß, okay, die Funktionen, die da drin waren, die funktionieren. Und dann gibt's natürlich auch, wenn ich jetzt irgendwie Produktpräsentationen oder sowas halte vor Händlern oder auch Endkunden, dann teile ich das auch immer eigentlich in 2 Kategorien auf. Wir haben einmal Hardware-Features und einmal Software-Features. Hardware ist natürlich Displaygröße vor allem, dann Akkulaufzeit und so weiter. Und hier geht's ja jetzt speziell um die Software-Features. Und da ist es natürlich so, dass die Geräte schon aufeinander aufbauen. Und es gibt natürlich, also neue Funktionen, die komplett neu in das Produkt reinkommen und die sind dann wirklich vom weißen Blatt Papier sozusagen entwickelt worden. Ein Beispiel ist da die Stamina-Funktion zum Beispiel ist eine Funktion, die quasi die anaeroben Kapazitäten, also die anaerobe Kapazität, das ist der Leistungsbereich über der aerob-anaeroben Schwelle quasi definiert und der zeigt dir an, also die Funktion zeigt dir an, wie viel du quasi noch von der Kapazität hast, bis du komplett übersäuerst. Und das ist eine Funktion, die tatsächlich gar nicht im Bike-Segment bei uns entwickelt wurde. Die war erstmal in der Phoenix 7 kam die als erstes raus, also wurde von den Phoenix-Entwicklern sozusagen entwickelt, wurde dann aber, also fürs Trailrunning in erster Linie, wurde dann aber, weil es eigentlich im Radfahren noch viel spannender ist, weil beim Laufen laufe ich natürlich eine sehr, sehr konstante Pace und versuche immer über den Zeitraum natürlich die beste Leistung abzurufen und das schaffe ich halt mit einer konstanten Leistung. Und da ist es auch relativ einfach zu modellieren und oder was heißt einfach ist es nicht, weil schon ein komplettes physiologisches Profil erstellt werden muss. Aber beim Radfahren ist es noch viel komplizierter, weil natürlich wir haben einen Luftwiderstand, der beim Laufen relativ vernachlässigbar ist. Dann haben wir natürlich Anstiege und Abfahrten, die auch einen sehr, sehr großen Einfluss haben. Und diese Leistungsverteilung unter der Schwelle, über der Schwelle, gerade im Radrennen oder bei einem Radmarathon, ist natürlich super, sehr, sehr vielfältig. Also ganz anders wie beim Laufen. Und da bringt diese Funktion wirklich einen Mehrwert zum Beispiel. Und die wiederum wurde dann, die kam mit dem Edge 1040 in die Edge-Geräte und die wurde wirklich von Grund auf dann quasi für den Fahrradcomputer dann entwickelt. Das gleiche zum Beispiel mit PowerGuide, auch eine Funktion, die im Edge 1040 oder mit dem Edge 1040 Launch es in einen Radcomputer geschafft hat, ist eine Funktion, gab es auch beim Laufen schon bei einer Forerunner, Pace Pro hieß es da. Und dann hat man aber gemerkt, okay, das den gleichen Ansatz kann man da nicht wählen, weil beim Radfahren eben Dinge anders laufen wie beim Laufen eben, Stichwort wieder Luftwiderstand und so weiter. Und da wurde die Funktion dann auch komplett für die Radcomputer neu entwickelt. Für die, die es nicht kennen, ist im Prinzip eine Funktion, wo ich mir eine Strecke auf das Gerät laden kann und dann teilt die Strecke mir, je nachdem, wie ich den Anstrengungsgrad wähle, also will ich komplett erschöpft ankommen oder soll es locker sein, wählt mir quasi oder segmentiert die Strecke und gibt mir dann Leistungsangaben für dieses jeweilige Segment. Und es soll natürlich einer, der jetzt irgendwie so viel Rad fährt wie wir drei, der braucht es nicht, der weiß, dass er bei einer 200-Kilometer-Runde nicht mit 300 Watt losfahren soll, aber einer, der gerade auch in der pandemischen Zeit haben super viele mit Radfahren begonnen, haben dann jetzt einen Powermeter gekauft und die wissen vielleicht gar nicht, was bedeutet denn die, wenn da 200 steht, wenn da 300 steht, wenn da 100 steht. Und die können dann durch diese Power-Guide-Funktion dann eben ein Guiding bekommen, wie sie eine Strecke am besten meistern. Mhm. Und vielleicht noch als drittes und letztes Beispiel, es gibt aber auch Funktionen, die wirklich aufeinander aufbauen. Zum Beispiel Edge 1030 hatte eine Navigationsfunktion, aber da gab es noch kein aktives Rerouting. Dann beim 1030 Plus kam das Rerouting dazu. Da werden natürlich dann auch bestehende Funktionen weiterentwickelt und weiter verfeinert. Seit dem 1030 Plus ist es bei uns dann Standard, mehr oder weniger, dass die Geräte auch ein aktives Rerouting können. Als der 1030 rauskam, gab es noch keinen einzigen Mitbewerber und niemand, der ein Rerouting konnte, weil die Karten einfach nicht mit dem Track verknüpft waren. Und das sind dann auch Funktionen, die dann einfach weiterentwickelt werden. Also es gibt beide Seiten.
Ja. Also Rerouting vielleicht für die, die es sich jetzt nicht herleiten können. Ich fahre nach einer Navigation, biege aber irgendwo falsch ab oder verpasse eine Abzweigung. Ich muss nicht automatisch umdrehen und zurück, sondern der Edge kann mir quasi in Sekunden sagen, ja, fahr einfach weiter und in 300 Metern biegst du eben links ab und kommst auf deinen Track zurück.
Genau, du hast das Problem, du kommst irgendwo hin, dann ist dann tatsächlich mal wieder eine Baustelle, weil irgendwas gesperrt ist oder so. Meistens kann man sich ja irgendwie mit dem Rad noch dran vorbeimogeln. Manchmal geht's aber irgendwie gar nicht. Und dann muss man ja doch irgendwie wieder auf den Track zurückkommen. Und Routing am Radcomputer ist eh so ein Kapitel, wo ja, glaube ich, auch jeder schon seine eigenen Erfahrungen gemacht hat. Ich habe irgendwann mal gehört, so eigenständig Routen, unabhängig von selber geplanten Strecken, ist so ziemlich das Komplexeste, was man auf dem Radcomputer machen kann, weil es halt echt so unterschiedlich ist. Der eine fährt jeden Radweg oder jeden Waldweg, egal wie schlecht er asphaltiert ist, und der andere, der will eigentlich hauptsächlich auf der Straße ballern, weil er halt schnell unterwegs ist und dem macht der Verkehr nichts aus. Und da diese Vorlieben unterzubringen, in wie route ich und welche Strecken schlage ich vor, ich glaube, das ist echt ein sehr komplexes Thema, weil auch auf die Kartengrundlage ja nicht so. Also dieses ist ja natürlich deutlich besser geworden, dass auch so Untergründe noch besser hinterlegt sind. Also ist das ein Waldweg, ist der geschottert, ist der asphaltiert, in welchem Zustand ist der? Ist der für Radfahrer tauglich oder nicht? Genau.
Ja, also auch hier habe ich, glaube ich, eine ganz gute Antwort. Also zum einen, das ist genau der Grund, warum wir anhand dieser Popularity-Informationen, die uns vorliegen, routen. Weil wir natürlich davon ausgehen, dass einer im Aktivitätsprofil Rennrad andere Strecken fährt, wie einer, der das Aktivitätsprofil Graveln fährt oder Mountainbike. Und dann nutzen wir einfach diese Informationen, die wir haben, um da das Routing dementsprechend zu verbessern, damit eben der Rennradfahrer nicht auf einen Schotterweg geleitet wird, im Optimalfall. Du hast ja schon angesprochen, dass es schon auch mal vorkommen kann, und das liegt dann tatsächlich auch an den Karteninformationen, die wir dann ja auch in einer gewissen Art und Weise zukaufen oder in der Regel sind es auch OpenStreetMaps, die uns da zur Verfügung stellen. Aber wir machen dann tatsächlich noch relativ viel aus den Karten. Also die OpenStreetMap-Karten können eigentlich ja noch keine Untergründe, also oder nur sehr rudimentär. Also da kann es dann tatsächlich auch zu Fehlern kommen. Also ich habe auch ein Stück, wenn ich in die Arbeit radel, wo die OpenStreetMap-Karte einfach, also da habe ich auch schon mal nachgeschaut, weil mir einfach, ja, wenn ich da ein Routing drüber lege, dann sagt er immer, also auch mit einer Software zum Beispiel oder mit in Garmin Connect, sagt er immer, ja, das ist ein Gravel-Stück. Und routet mich im Straßen, also wenn ich auf der Straße mich routen lassen will, routet er mich da nie drüber. Aber das ist faktisch geteert. Da habe ich mir auch die Kartendaten mal angeschaut. Da ist halt die OSM-Karte, hat da ein Gravel-Stück drin. Also was, dann kann halt der Edge oder auch das Garmin Connect in dem Fall als Planungstool auch gar nicht das leisten, das zu wissen, dass da Gravel ist, weil die beruhen ja auch auf den OSM-Karten dann in dem Fall. Wir haben ja eine eigene Kartografie hier noch. Was wir dann aber aus den Karten noch machen, wir verfeinern die ziemlich aufwendig. Also zum Beispiel, man kann sich das so in Layern vorstellen. Also man hat einmal eine Basiskarte, die auf einer OSM-Karte basiert, und dann kommen quasi so verschiedene Schichten, also Layer nennen wir das, drüber. Das kann einmal ein Höhenprofil sein, dann kann das im nächsten Zug zum Beispiel POI sein, also Point of Interest, dann die Climb Pro Information, dass Climb Pro auch ohne geplante Strecke funktioniert, also auch offline funktioniert, und so weiter. Und da fließt wirklich viel Arbeit rein, muss man sagen. Also ich habe da Wir, die Kartografieabteilung für Europa sitzt auch hier in München bei uns im Haus, und das ist schon krass aufwendig. Also ich bin da in diesem Kartenthema auch nicht zu nah drin, weil, wie gesagt, da haben wir eine eigene Abteilung dafür, aber es ist schon krass aufwendig, was da mit so einer Karte dann noch gemacht wird, bis die dann tatsächlich den Weg ins Gerät findet.
Kann man irgendwie Popularity Routing vielleicht noch kurz, unterscheidet ihr dann auch in Pendelwege und in sozusagen Freizeitwege, weil wollte ich noch so eine Anekdote von mir einwerfen. Ich weiß, damals beim 1030 war das ein Feature, das gibt es tatsächlich immer noch, das ist irgendwie ein bisschen verschwunden, hatte ich gar nicht mehr so präsent, dass es das tatsächlich noch gibt, dass du dich mit deinem Edge hinstellen kannst und sagst, ich will von hier aus eine Strecke haben, die soll 60 Kilometer sein, eine Rundstrecke, plan mir bitte eine Strecke. Und dann hieß es damals, ja, dann nimmt er die Popularity-Routing-Karte, also die beliebtesten Strecken, und legt da drauf sozusagen meine Runde. Das Problem damals war, der führte mich halt hier beim großen Arbeitgeber Mercedes vorbei, weil viele wohl ihren Edge benutzt haben, um sozusagen zur Arbeit zu fahren. War dann für die Freizeittour nicht ganz optimal.
Ja, also die Funktion heißt Roundtrip Routing.
Genau.
Die gibt's auf allen Geräten, also auch auf den Uhren. Ja, wenn natürlich dann die Popularity-Information, wie in dem Fall, halt verfälscht ist durch einen großen Arbeitgeber, wo viele hinfahren, dann ist es halt auch so ein Kartenthema, wo wir wir sind dann auf Daten irgendwie angewiesen, die aber wir haben ja keine, also wir wissen ja nicht, wer da hinfährt, zu welchem Arbeitgeber. Also das ist ja alles komplett anonym. Wir wissen nur, dass einer mit einem Rennradprofil zum Beispiel da entlang fährt. Also mehr wissen wir ja nicht. Und dann kann es natürlich zu solchen Fehlern, will ich eigentlich da gar nicht sagen, nee. zu solchen Vorkommnissen halt dann in dem Fall kommen. Natürlich ist es so, dass wir auch diese Popularity oder auch, also im Prinzip geht es ja nur um diese Information, ob daran geroutet wird oder ob es dann am Schluss die Heatmap ist, die offline auf dem Gerät ist, ist ja dann egal. Wir überlegen uns schon auch immer wieder, was wir mit den Daten noch machen können, um die besser darstellen zu können. Da wird es garantiert auch in Zukunft noch Entwicklung geben und ja, am Schluss ist uns das auch bewusst, dass wir einerseits das Kartenproblem haben, dass Kartendaten, die wir als Grundlage nehmen, manchmal nicht korrekt sind. Und wir können ja auch nicht, also ich glaube, das erwartet auch niemand von uns, dass wir jeden Weg in der Dachregion oder eigentlich global mit einer Kamera abfahren, um zu verifizieren, ob der jetzt Gravel hat oder nicht. Und am Schluss müssen wir, ist es sicher eine Entwicklung, aber das, ja, oder ist es sicher eine Entwicklung, dass einerseits die Kartendaten besser werden und andererseits, dass auch die Popularity-Informationen vielleicht anders ausgewertet werden oder. Also, aber das ist so der Lauf der Zeit, wenn man sich jetzt, wenn man da nochmal zurückkommt vor 10 Jahren, vor 12 Jahren, auf einem Edge 500 gab es nicht mal eine Karte. Also
schwarze Linie auf weißem
Grund. Ja. Das ist auch, also das ist für mich auch kein ist ja für mich auch irgendwie ein No-Brainer, dass es da wirklich weitergehen muss. Dem her. Das ist jetzt nicht für mich jetzt nicht so, wenn ihr, ganz oft werde ich auch von Journalisten gefragt, so ja, was wird das nächste neue Feature? Darüber können wir natürlich nicht reden, aber wir können darüber reden, dass wir bestehende Funktionen natürlich, also es wäre schlimm, wenn wir da in 10 Jahren auf dem Stand von heute wären. Also und waren wir ja vor 10 Jahren auch nicht auf dem Stand von heute. Also da gab es ja auch eine Weiterentwicklung.
Ja. Kann man sich als Garmin-User irgendwie daran beteiligen, dass die Karten besser werden? Also wenn ich jetzt weiß, zum Beispiel, okay, hier war jetzt immer Gravel auf dem Stück, aber das wurde jetzt richtig schön frisch asphaltiert, das rollt wie im Traum, kann man euch diese Info irgendwie zukommen lassen, dass ihr das dann entsprechend einpflegen könnt? Oder gibt es diese Art der Kommunikation nicht?
Also was generell immer geht, ist, dass man sich bei unserem Support-Team meldet. An der Stelle auch, also wir haben eine relativ große Mannschaft hier auch in Garching sitzen, die sich wirklich Probleme anschaut, die mit denen man telefonieren kann und wo man auch Informationen bekommt. Das sind alles ja selber zum Teil Hardcore-User und ich möchte auch ganz ausdrücklich sagen, das ist definitiv kein Callcenter oder was. Also es sind wirklich Leute, die die hier bei uns im Haus sitzen. Wir essen, also sind einfach komplett 100% Garmin-Mitarbeiter, die sich dem Thema annehmen und die haben ja sehr, sehr viel Ahnung, haben dann vielleicht auch den ein oder anderen Tipp für denjenigen, diejenige, die anruft. Und denen kann man zum Beispiel immer eine Information zukommen lassen, wenn man einen Fehler findet. Mhm. Was außerdem geht, ist, ich muss gerade kurz schauen, es gibt einen Supportartikel oder eine Supportseite, wenn man einfach bei Google eingibt, Kartenfehler melden bei Garmin, dann kann man auch quasi diesen Kartenfehler über so ein Online-Formular quasi melden. Da muss man dann angeben, wo das genau war und so weiter und hat da auch die Möglichkeit, ja. Es ist auch so, Neubaugebiete, bis die in den OSM-Karten sind, dauert es oft, sage ich mal, das ist jetzt eine Schätzung, 1-2 Jahre, bis die dann in der Karte sind, dauert es wahrscheinlich nochmal ein Jahr. Also in der Garmin-Karte dann, weil die ja dann auch nochmal bearbeitet werden muss. Und ja, natürlich, das Straßennetz verändert sich ständig, deswegen müssen sich auch die Karten verändern. Genau, und man kann dann definitiv, hat die Möglichkeit, entweder über diese FAQ Kartenfehler melden oder eben über das Support-Team bei uns eine Rückinfo geben. Das gilt übrigens auch für alle Funktionen.
Also wenn ich feststelle, beim Garmin irgendeine Funktion tut nicht, wie sie soll, kann ich mich...
Genau, oder wenn du, ja, auch wenn du Verbesserungsvorschläge hast, wenn du einen Bug hast, ich meine, ich nutze zum Beispiel mein Gerät super viel, aber es gibt auch Funktionen, die ich nicht nutze, gebe ich ganz offen und ehrlich zu. Also ja, das ist so vielschichtig und natürlich habe ich als Produktmanager auch die Verantwortung, gerade zu einem Produktlaunch alle Funktionen mal irgendwie durchzutesten und da funktionieren die dann oder mögen funktionieren, aber es kommen ja über den Lauf der Zeit diverse Software-Updates. Und gerade nach einem Launch kann das sein, dass innerhalb von 3 Monaten schon mal nochmal 2 Software-Updates kommen und dann kann es sein, dass sich da ein Bug einschleicht und wenn ich die Funktion dann, also es ist, kann ja auch nicht auf einer Person dann irgendwie liegen. Und wenn ich die Funktion dann nicht mehr in meinem alltäglichen Nutzen des Radcomputers nutze, dann ja. Also es wäre vermessen, also ich glaube, keiner der Nutzer nutzt dann irgendwie oder dem fällt jeder Bug auf. Aber und da gibt's halt eben die Möglichkeit, dass über unsere Support-Teams dann ja, kurz anrufen, E-Mail schreiben, Chat gibt's auch und dann kann man sich da Informationen einholen und wenn es wirklich ja ein Bug ist, der softwareseitig behoben werden muss, dann geben die das auch an die Quality-Teams dementsprechend weiter, genau.
Du sprichst gerade schon diese Vielfalt an Funktionen an, die man in so einer Head-Unit drin hat. Also mir geht's auch immer so, wenn man irgendwie eine neue Head-Unit in den Händen hält, auch wenn wir welche zum Testen bekommen, man ist erstmal völlig überfordert und richtet sich erstmal so Gefühl oder versucht ja erstmal so das, was man so kennt, irgendwie einzurichten. Aber wie schafft man das, dass man diese Balance hinbekommt aus neue Funktionen, alte Funktionen auch mitnehmen und gleichzeitig den Dschungel, nenne ich es jetzt mal, nicht zu groß werden zu lassen, damit sich der User auch noch zurechtfindet?
Ja, also generell ist, glaube ich, zu sagen, dass nicht jeder Nutzer, jede Nutzerin automatisch alle Funktionen nutzt. Also ich glaube, ich kann nicht an ein Gerät heutzutage hingehen, also und sagen, hey, ich kaufe mir das Gerät, wo ich einfach die höchste Auslastung an Funktionen habe, die ich nutze. Also ich glaube, das geht nicht mehr. Aber man muss halt schauen für sich, dass die Funktionen, die einem selber einen Mehrwert geben, sei es bei dir Performance, sei es beim Christian Navigationsfunktion, dass die von dem Gerät abgedeckt werden und Und dann muss ich, und das geht bei uns tatsächlich sehr, sehr gut, oder ich glaube, da sind wir auch Vorreiter. Wir können unsere Units so individualisieren wie kein anderer auf dem Markt. Und dann muss ich mir das Gerät halt so aufsetzen, wie ich es halt haben will. Und ja, bei dem anderen stehen dann halt Navigationsfunktionen im Vordergrund, sei es auf Datenseiten, sei es auf der Übersichtsseite, und bei dem anderen stehen Performance-Daten im Vordergrund. Und dann hat der oder diejenige eben ein Gerät, das individuell auf ihn abgestimmt ist mit den Funktionen im Vordergrund, die er oder sie braucht. Also und von dem her denke ich, dass da bei uns eigentlich keine, oder bei unseren Edges, da gibt's alle Möglichkeiten, ja.
Ich meine, mal so eine spontane Frage. Weißt du auswendig, wie viele Datenseiten du auf deinem Edge hast, die du dir die Reihe nach anzeigen lassen kannst? Ich meine, du kannst ja
also
jede
wie viel
Seite
ich
einzeln.
Persönlich habe.
Ja.
Boah, ich habe. Ich habe eine Startseite, mit der ich. Oder so eine Anfangsseite, mit der ich immer nur fahre. Da ist Geschwindigkeit, Trittfrequenz, Herzfrequenz drauf. Dann habe ich eine Übersichtsseite mit Gesamtzeit, Distanz und Uhrzeit. Dann habe ich eine Seite fürs Intervallfahren. Dann habe ich die vordefinierte Seite mit den Intervallen, wo man sich die Intervalle anschauen kann, sind 5. Dann habe ich noch eine DI2-Seite. Dann habe ich noch eine Kartenseite. Dann habe ich eine Höhenseite, also Höhengrafikseite.
Kommt schon ein bisschen was zusammen.
Und dann habe ich noch 2 Übersicht, also wo alle 10 Datenfelder belegt sind mit so Temperatur, Trainingsbelastung, TSS, Intensitätsfaktor und so. Kleinzeugs. Mhm. Also es sind 10 oder 11 Seiten, vielleicht auch 12, keine Ahnung.
Ja, ich habe mir auch mal so eine gemacht, so mit sozusagen die Startseite, wo im Prinzip das Wichtigste drauf ist. Dann habe ich für Anstiege eine, wo ich weiß, okay, das ist jetzt Herzfrequenz, Steigung, was noch ansteht. Irgendeine mit diversesten Wattwerten, Rechts-Links-Verteilung, die ich dann auch mal durchgucke. Rechts also die Uhrzeiten und Timer und halt hinten raus so Karten und Anstiege, die dann noch anstehen und diejenigen, die dann noch, also die absolviert sind und die noch bevorstehen. Das ist so meine Übersicht.
Ja, bei mir hängt es auch tatsächlich so ein bisschen davon ab, mit welchem Rad fahre ich und welches Profil nutze ich. Also fahre ich jetzt quasi Rennrad und das ist jetzt eine Trainingseinheit, wo ich irgendwie 90 Minuten Intervalle fahre. Dann habe ich auch so eher die Performance-Daten auf der Startseite. Wenn ich jetzt aber graveln gehe und mir Watt und Puls und Trittfrequenz Bums egal sind, dann habe ich halt lieber die Karte, weil die für mich im Wald mehr Benefit hat, weil es da einfach manchmal nicht so ganz klar ist, wo muss ich denn jetzt abbiegen? Also bei einer Straße meistens eindeutiger. Also davon finde ich, hängt es ja auch nochmal ab, welche Art der Aktivität ist es.
Ja, und das Schöne ist ja, dass du auch verschiedene Aktivitätsprofile auswählen kannst und das Aktivitätsprofil komplett individualisiert aufsetzen kannst. Also du kannst sagen, du willst, das fängt ja schon bei den Satellitensignalen an, also du kannst sagen, ich will beim Rennradfahren Multiband GNSS, aber wenn ich in die Arbeit fahre, nur GNSS. Also für die, die das oder für die Begrifflichkeiten ein bisschen fremd sind, jedes Satellitensystem misst oder sendet auf 2 Frequenzbändern und wir haben zumindest bei den Top-Modellen, also Edge 1040, 1040 Solar, 840, 45 auch die Möglichkeit, beide Frequenzbänder abzugreifen. Deswegen Multiband GNSS und andere Geräte die es auf dem Markt gibt, die haben halt nur GNSS. Das heißt, die können zwar sich mit mehreren Satellitensystemen einwählen, aber können nur ein Frequenzband abgreifen. Der Vorteil ist halt noch genauere GPS-Daten. Der Trade-off ist halt natürlich dann mehr Akkuverbrauch, je höher die Qualität ist. Aber genau das kann ich mir halt alles komplett individualisiert einstellen. Also ich kann die Datenseiten komplett individuell anpassen. Ich kann zum Beispiel sagen, die Kartendarstellung soll im Road-Profil anders sein wie im Travel-Profil. Also ich kann im Prinzip alles einstellen. Natürlich, jetzt sind wir ja schon sehr tief drin. Wir versuchen natürlich in den Aktivitätsprofilen, so wenn die, also wenn der die Kundin, der Kunde das auspackt, dann gibt es da natürlich eine Voreinstellung. Und die Voreinstellung basiert auf Feedback von dem Standardnutzer mehr oder weniger. Aber wenn wir jetzt schon so weit sind, dass wir über Themen sprechen, die sehr speziell sind, oder nicht sehr speziell sind, aber die spezieller sind, und jeder eigene Anforderungen hat, dann hat man halt bei unseren Edge oder auch bei den Uhren die Möglichkeiten, das wirklich komplett zu individualisieren, wie man das haben möchte. Natürlich ist es vielleicht auch ein Zeitaufwand, aber das Schöne ist auch, seit der X40-Serie, also 1040, 840, 540 und so weiter, kann ich das wie früher am Gerät machen, aber ich kann es auch übers Telefon machen. Also dann, wer die Anforderungen an sich hat, der muss sich dann halt die Zeit nehmen dann vielleicht mal abends eine Stunde hinhocken und da auf dem Telefon das sich so zusammenklicken, dass es optimal aussieht. Mhm. Und das Schöne ist, wenn man es einmal gemacht hat, dann kann man, gibt es auch eine FAQ dazu an der Stelle, kann man sich die Aktivitätsprofile auch von einer alten zu einer neuen Head-Unit mit rübernehmen, manuell. Und seit der X40-Serie wird man sogar beim Aufsetzen von einem neuen Gerät gefragt, ob man automatisch die Aktivitätsprofile, so wie man sie sich beim letzten Produkt aufgesetzt hat, einfach automatisch übernehmen. Mhm. Mhm. Also eigentlich super easy. Mhm. Also wer es noch nicht gemacht hat, muss es einmal machen und dann geht es ab da automatisch, auch wenn man sich ein neues Gerät kauft. Mhm.
Gab es so in der Geschichte der Edge-Produkte mal Funktionen, die ihr entwickelt habt, die dann aber wieder eingestampft wurden, weil sie sich dann in der Praxis doch nicht bewährt haben oder weil einfach die Userinnen und User gesagt haben, ja, das brauchen wir nicht, das ist am Markt vielleicht sogar vorbei entwickelt?
Also du meinst jetzt Funktionen, die auch tatsächlich mal serienreif waren, also die auch in der Serie waren.
Ja, oder vielleicht auch nie in die Serie geschafft haben. Also
das gibt's öfters, oder das kann's schon definitiv geben. Also Produkte oder Features, die es in Produkte, also in Serienprodukte reingeschafft haben, sind meist oder bleiben meistens dann auch in der Serie. Mhm. Es gibt schon, also es kann auch vor Software-Updates Funktionen geben, über die wir die es in internen Betas gibt, wo man dann aber kurz vorher sagt, okay, das funktioniert nicht. Mhm. Das können wir jetzt nicht bringen, weil es einfach nur nicht ausgereift genug ist. Und da gibt es auch alle möglichen Szenarien. Da gibt es Szenarien, wo man sagt, okay, wir werden das gar nie mehr bringen, oder wir legen das erstmal 3 Jahre zur Seite und vielleicht kommt später. Über Climb Pro ohne vorhergeladene Strecken haben wir auch schon jetzt gibt's das, mhm. seit Anfang letzten Jahres, mit dem 540 und 840 kam das ja, aber das ist auch eine Funktion, über die haben wir schon vor 2 oder 3 Jahren gesprochen und dann war das halt nicht zufriedenstellend, weil die Daten halt auch zum Teil, die Kartendaten zum Teil zu schlecht waren, um das sauber aufzusetzen. Und dann hat man das wieder nach hinten gestellt. Und dann hat es irgendwann dann doch mit einem 540 und 840 dann den Weg in die Serie geschafft.
Ja, das ist auf jeden Fall eine interessante Funktion. Also ich meine, Nutzer zur Info, also man fährt sozusagen und der Garmin zeigt einem auf der Kartengrundlage an, hier ist ein Anstieg, 4. Kategorie oder sowas. Und spuckt dir dann sozusagen den Anstieg aus mit Anfang und Ende und wie weit es geht. Selbst wenn irgendwie Kreuzungen mit dabei sind, weil dann offensichtlich ein Großteil der Fahrer genau hier langs fährt.
Genau.
Was ich dann nur mir mal eingefallen ist, dass du mittlerweile, glaube ich, dann bei einem Anstieg 3 verschiedene Varianten hast. Du hast einmal so das klassische Strava-Segment, was ja dann irgendwann mal von irgendjemandem festgelegt wird. Die kannst du ja über Live-Segmente ja auch abfahren. Der sie da sagt, das hier ist dein Segment, das ist deine Bestzeit, so liegst du gerade. Dann gibt es ja noch die Variante, dass dir dein Edge selber aufgrund deiner Tourenplanung mit diversesten Parametern sozusagen Anstiege berechnet. Also das gibt es ja auch noch, diese Funktion, wo du sagst, okay, der muss mindestens den Anstiegsscore von, also das kennst du wahrscheinlich besser als ich. Ich weiß noch, der ist bei mir auf, glaube ich, die schwerste Stelle gemacht hat, dass er nicht jede Eisenbahnbrücke als Anstieg ausspuckt. Und dann hast du natürlich diese Live-Anstiege. Das ist dann Anstieg Nummer 3, richtig?
Ja, genau. Also die Strava-Segmente lassen wir, glaube ich, da mal außen vor, weil das ist tatsächlich über eine API zu Strava. Also wenn ich mein Strava mit meinem Edge connecte und Strava Premium braucht man, glaube ich. Und dann hat man eben Strava Live Segments und die kann man über eine API direkt auf das Gerät spielen. Das ist egal, aber ob das Segment dann berghoch, bergab oder auf der Ebene ist. Also das hat jetzt mit dem nichts zu tun. Da kriegen wir einfach die Segmentdaten von Strava über diese Anbindung API genannt. Kommen wir zu den zwei Funktionen, die komplett in unserer Hand sind. Also einmal Climb Pro mit Strecke. So gibt's das ja schon lang. Das gab's, glaube ich, schon zum 10.30 auf jeden Fall. Und der 10.30 ist auch schon 7 oder 8 Jahre alt. Dann kam 10.30 Plus nach glaube ich, 3 oder 4 Jahren. Und dann nochmal nach 3 Jahren kam dann 10.40, der jetzt aber auch schon wieder 2 Jahre alt ist. Und dieses Climb Pro mit Strecke ist natürlich, wir wissen, wenn man eine Strecke hochlädt, ja ganz genau, wo die Person langfährt. Und weil wir Kartendaten haben, wissen wir auch ganz genau, wo der Berg ist. Deswegen konnten wir schon vor, ich sage jetzt mal, ich habe die Jahreszahlen auch nicht immer so parat. Sage ich mal, vor 7 Jahren konnten wir schon Climb Pro anbieten. So. Und dann war natürlich immer die Überlegung, ja, wie cool wäre das, wenn das auch funktionieren würde, wenn man keine vorhergeladene Strecke hat. Aber dann ist natürlich das Problem, woher weiß der Edge, wo ich lang fahre? Also mal übertrieben gesagt, ich fahre durch ein Tal durch, wo es die ganze Zeit links und rechts Berge hochgeht. Woher soll er wissen, welchen ich nehme? Und dann haben wir uns da auch unsere Popularity-Informationen natürlich zugute oder die Popularity-Daten zugute genommen und haben dann halt gesagt, okay, wir zeigen dann einfach den Weg an, den auch die meisten in dem Aktivitätsprofil fahren und können dann quasi genau die gleichen Daten anzeigen wie jetzt bei Climb Pro mit Strecke. Ein Vorteil hat Climb Pro mit Strecke noch, wenn ich die Strecke reinlade, dann kriege ich auch eine Übersicht, welche Anstiege noch in Zukunft kommen. Also da wird es mir auch angezeigt, in 20 Kilometer kommt nochmal ein Anstieg, in 40 Kilometern kommt nochmal ein Anstieg. Das kann natürlich Climb Pro ohne Strecke nicht leisten, weil im Umkreis von 20 Kilometern gibt es wahrscheinlich, also wenn man jetzt in den Bergen zum Beispiel ist, gibt es halt x Anstiege und woher soll das Gerät wissen oder wo man langfährt, also von dem her. Das ist so die Abgrenzung voneinander.
Was ich ja spannend finde, ist, dass man ja auch, wir haben jetzt gerade schon über API-Schnittstellen gesprochen, dass man ja auch mittlerweile mega viele Parts und Gadgets, die man am Rad oder auch am Körper hat, koppeln kann. Also klar, Powermeter und Puls, das gibt's gefühlt schon seit Erfindung der Menschheit, dass man das mit einer Head-Unit koppeln kann. Aber jetzt gibt's ja auch so Dinge wie Blutglucose, Körpertemperatur, Armbänder, eigentlich kann man ja alles, was ANT Plus oder Bluetooth hat, koppeln, oder?
Genau, also generell kann man das so bestätigen, ja. Also es gibt im Prinzip Bluetooth-Sensor oder Bluetooth-Smart, das ist also so ein Sensorprotokoll, das man nutzen kann rein theoretisch oder das man jetzt auch als Drittanbieter bei uns nutzen kann oder eben ANT Plus. Ich persönlich würde immer ANT Plus bevorzugen, weil es halt eine stabilere Übertragung, also hat weniger Interferenzen, also weniger Störanfälligkeit. Mhm. Und bei ANT Plus gibt es halt dann diverse Protokolle auch. Das heißt, es gibt ein ANT Plus FEC-Protokoll, das heißt Fitness Equipment Control, das ist für Indoor-Trainer. Dann gibt's LEV, also ANT plus LEV, Light Electric Vehicle, das ist für E-Bikes. Dann gibt's das für Power, für Herzfrequenz schon ewig, da kam es irgendwie mal im Grunde her. Und im Prinzip kann man dadurch alles koppeln. Wenn die Funktion, also das Datenfeld, nicht nativ auf dem Gerät ist, wie zum Beispiel bei Blutglucose über Super Sapiens zum Beispiel, dann gibt es aber da die Möglichkeit über den Connect IQ Store von uns. Da hat Super Sapiens zum Beispiel, jetzt nur um einen zu nennen, fällt mir gerade ein, weil ich bei denen gerade den Sensor auch mal getestet hatte. Dazu kann ich einfach im Connect IQ, das ist im Prinzip wie der Google Play Store oder der Apple Store, kann ich mir von denen das Datenfeld runterladen und kann es mir dann auf den Edge ziehen und kann dann auch die Daten eben einspielen. Also da gibt's dann auch, selbst wenn es nicht nativ auf dem Produkt ist, wobei man sagen muss, die Standard-ANT-Plus-Schnittstellen, die sind alle nativ auf dem Gerät. Aber sowas wie Blutglucose geht dann halt übers Handy, über die Connect IQ Funktionalität und dann auf das Datenfeld. Genau, also da ist im Prinzip, sind fast keine Grenzen gesetzt, ja.
Was ich ja spannend finde, ist, wenn man sich jetzt Garmin Connect anschaut, die App, ich habe ja da quasi, ich kann ja da eigentlich meinen ganzen Tag drin erfassen. Also ich kann mein Training natürlich erfassen. Ich kann aber auch, wenn ich eine Fitness-Watch habe, kann ich ja auch dann so Werte wie Body Battery, Sleep Score, Ruhepuls, Herzfrequenzvariabilität. Das macht ja total Sinn, diese Dinge, sage ich mal, zusammen zu erfassen, um dieses, also gibt's ja immer mehr Gadgets, die das alles nutzen, und viele, die Rennrad fahren, tragen ja auch in irgendeiner Form einen Fitness-Tracker und sind mit diesen Begriffen irgendwo vertraut. Nutzt du das auch für dein Training, dass du irgendwie siehst, ah, hier, Sleep Score war heute nicht so gut, na, die 40-20 Intervalle, die lasse ich heute mal lieber?
Ja, auf jeden Fall, 100%. Also nutz ich uneingeschränkt. Also vielleicht, man muss sich so ein bisschen anschauen, welche Daten dann relevant sind auch für einen. Es kommt dann auch ein bisschen auf die Uhr drauf an, die man hat. Also wir haben ja auch so klassische Smartwatches, die können dann nicht alles oder nicht alles in die Richtung, in diese Performance-Richtung. Aber also Body Battery ist für uns zum Beispiel so eine klassische, so ein klassisches Smartwatch-Thema. Das hat jetzt gar nicht so den Performance-Anspruch, diese Funktion. Aber dafür gibt es zum Beispiel in den Forerunner-Modellen, also in den mittel- und hochpreisigen, gibt es zum Beispiel eine Funktion, die heißt Trainingsbereitschaft. Und das ist eine Funktion, die, man kann sich dann auch einen Morning Report definieren, der wird jeden Morgen nach dem Aufstehen einem angezeigt, kriegt man Feedback, wie man geschlafen hat und so weiter. Und in dem Morning Report sind meine ersten zwei Punkte, sind Schlaf, also wie war die Nacht, und Trainingsbereitschaft, das ist gleich der zweite Punkt. Und in dieser Trainingsbereitschaft, das ist halt ein super, super hilfreiches Tool, genau für die Entscheidung, was mache ich dann auch schlussendlich für ein Training. Oder natürlich haben wir auch diese täglichen Trainingsempfehlungen, da können wir vielleicht nachher nochmal drauf kommen. Aber wenn ich jetzt mir unsicher bin, ganz viele Funktionen, die wir schon seit Jahren haben, sei es Stress, sei es eine Herzfrequenzvariabilität, die im Hintergrund schon immer quasi die Vitaldaten auch definiert oder Vitalwerte auch mitdefiniert, Schlaf und so weiter, ist ja super schwer für Nutzer, das in ein Verhältnis zu setzen. Weil wir haben einmal über einen Edge zum Beispiel, wissen wir ja ganz genau, wie beanspruchend das Training für den Körper war. Dann wissen wir über eine Smartwatch, wie hat er geschlafen. Dann wissen wir, wie war der Stress über Tag. Und dann, das können wir irgendwie alles separat schon ganz lang anzeigen. Aber für den Nutzer ist es, wie gewichtig dich das dann. Also ich gebe mal ein Beispiel. Ich habe 2 Tage nicht trainiert, habe dann aber eine super schlechte Nacht, weil ich ein Kind habt, das schreit, oder der Nachbar hat eine Party geschmissen oder. Mhm. Und dann weiß ich nicht, okay, ich habe jetzt schon 2 Tage nicht trainiert, soll ich jetzt heute hart trainieren? Oder war die Nacht dann doch so schlecht, ob es wirklich Sinn macht, dann hart zu trainieren? Und dieses Trainingsbereitschaftsfeature ist im Prinzip, als wir das mit der Forerunner 965 auf den Markt gebracht haben, habe ich halt immer das wenn ich mit Journalisten, mit Händlern und so weiter gesprochen habe, habe ich jetzt immer so erklärt, habe gesagt, okay, stellt euch vor, ihr habt diese ganzen einzelnen Funktionen, wisst aber nicht, wie ihr sie gewichten sollt miteinander, was jetzt in dem Fall mehr oder weniger Gewicht hat für die Entscheidungsfindung. Mhm. Und dann kennen die meisten noch Miraculix von Asterix und Obelix, der packt es dann alles in seinen Topf rein, rührt es 3-mal um und dann kommt diese Trainingsbereitschaft raus. Und das ist ein Wert, der, also von dem halte ich persönlich sehr, sehr viel und den möchte ich nicht mehr missen, ja. Mhm. Und es ist auch krass, wie, also ich habe es ganz oft, dass ich mal eine Nacht dann wieder schlecht schlaf und da war eigentlich dann das Trainingsvolumen im Vorfeld gar nicht so hoch und dann droppt diese Trainingsbereitschaft auf einmal und ja, dann weiß man schon ganz genau, okay, heute machen 40-20 keinen Sinn.
Mhm. Was ich ja da auch spannend fände in dem Zusammenhang ist, wenn man jetzt mal so über die Weiterentwicklung von Head Units und diesen ganzen Gesundheitsdaten nachdenkt. Ich mache jetzt einfach mal das Beispiel. Ich wache jetzt morgens auf, meine Body Battery ist 87, also von 100. Das ist ja ein ziemlich guter Wert. Ich bin also fit, heute Abend nach der Arbeit meine 40-20 Intervalle zu machen. Jetzt habe ich aber auf der Arbeit 17 Meetings und 5 Wutausbrüche mittendrin, weil irgendwas nicht läuft, wie es soll. Ich gehe jetzt abends aufs Rad, meine Body Battery ist aber nur noch 15. So. Da fände ich das cool, wenn quasi meine Head Unit das irgendwie erkennt aus den Garmin Connect Daten und in dem Moment, wo ich auf Los drücke oder wo ich vielleicht das Training auf der Head Unit auswähle, er mir nach ein paar Sekunden vielleicht sagt, du, Achtung, deine Body Battery, die ist nur noch bei 15. Wir würden dir jetzt in Anbetracht dessen, was heute am Tag passiert ist, empfehlen, mach lieber ruhig oder bleib zu Hause und mach morgen die Intervalle.
Das sowas machen denkbar? Wir aber tatsächlich schon. Das machen wir mit den täglichen Trainingsempfehlungen. Mhm. Also die täglichen Trainingsempfehlungen, die passen sich komplett auf Basis der Vergangen oder der Vergangenheit an, also hinsichtlich Aktivitätsdaten und hinsichtlich Gesundheitsdaten. Mhm. Das heißt, du kannst dir bei den täglichen Trainings Vorschlägen auch anzeigen lassen, wie das Training zum Beispiel morgen sein soll. Und wenn du dann aber schlecht schläfst, kann der Vorschlag dann doch anders sein, wie der am Tag davor war. Mhm. Weil dann der Schlaf quasi noch in die tägliche Trainingsempfehlung mit einfließt. Und wir gehen da sogar noch mal einen Schritt weiter. Man kann in Garmin Connect sich einen Wettkampfkalender anlegen, kann dort Wettkämpfe hinterlegen. Mhm. Und dann werden die täglichen Trainingsempfehlungen sogar auf diesen Wettkampf hin angepasst. Also der schaut sich dann einmal an, was war in der Vergangenheit, Gesundheitsdaten und Aktivitätsdaten und wie müsste das Training aussehen, um an diesem Wettkampftag optimal vorbereitet zu sein. Mhm. Und da gibt's auch noch, also nochmal einen Schritt weiter, gibt's auch noch die Unterteilung zwischen primären und sekundären Wettkampf, also Hauptwettkampf und Aufbauwettkampf, nenne ich es jetzt mal. Mhm. Und dann kann es zum Beispiel sein, dass in der Woche vor einem Aufbauwettkampf, den ich nicht hoch priorisiere, nochmal tatsächlich ein härteres Training kommt, aber dann diese Taper-Phase, wie es der ein oder andere schon mal gehört hat, dann wirklich nur vor dem Hauptwettkampf stattfindet. Also das ist schon sehr, sehr ausgeglichen.
Ja, ich könnte mir tatsächlich irgendwann vorstellen, dass vielleicht auch so ein, also dass die Head-Unit anhand der ganzen Gesundheitsdaten fast wie so ein Trainer agiert, der neben einem steht, der das Training beobachtet, während ich es ausführe und vielleicht zwischendrin irgendwie sagt, oh Achtung, ich würde dir jetzt empfehlen, das und das zu machen. Das ist so in meinem Kopf, ist das meine Zukunft, wo wir vielleicht in 5 Jahren sind.
Ja, also in der Light-Version gibt es das tatsächlich auch jetzt schon. Also wie gesagt, das mit diesen täglichen Trainingsempfehlungen, also mit in die Zukunft schauen, welche Trainings, wie sind die einzelnen Werte in der Vergangenheit zu bewerten. Und wenn ich, also das ist ja auch schon so eine Art KI-Light, nenne ich es mal, jetzt nicht so KI wie jetzt, wo was komplett Neues erfunden wird, aber wo halt ein Algorithmus dahinter steht, der eben verschiedenste Werte miteinander verknüpft und die in Zukunftsempfehlungen ausgibt. Und was wir aber auch machen, ist zum Beispiel, wenn man ein Training sich definiert, so wie wir es vorhin mit dem 40-20 mal kurz hatten, dann gibt dir der Edge am Schluss auch einen Ausführungswert, also wie gut du das Training ausgeführt hast. Zum Beispiel, wenn du dann in deinen Intervallen zum Beispiel immer 10 Watt über dem Leistungsbereich fährst, den du eigentlich fahren sollst, dann ist halt die Ausführung schlecht. Also es gibt es tatsächlich auch schon so ein bisschen. Ja. Aber klar, da gibt es noch sehr, sehr viel Potenzial. Auf jeden Fall.
Was ich auch spannend finde, was man ja bei euch quasi koppeln kann, also aus eurem eigenen Ökosystem, nenne ich es mal, sind ja diese Sicherheitsfeatures, wie zum Beispiel das Varia, also die quasi das Rücklicht mit integrierter Kamera, was mich dann warnen kann vor Verkehr, der hinter mir kommt. Kannst du das mal erklären, wie das funktioniert und welchen Nutzen das für Radfahrer hat?
Ja, genau, das gibt's. Das gibt's in verschiedenen Ausführungen. Es gibt's nur als Radareinheit, dann gibt's es mit Radar und Licht und dann gibt's noch mit Radar, Licht und einer Dashcam quasi oder einer Kamera, die auch eine automatische Unfallerkennung hat, falls was passiert, damit man auch ein bisschen was in der Hand hat. Im Prinzip ist da so ein Radar. Diese Radareinheit erkennt im Prinzip Autos aus einer Distanz von bis zu 140 Metern. Je nachdem, also es wird dann quasi auf dem Edge dargestellt, wie schnell ist das Auto im Verhältnis zu mir selber. Und das wird mir farblich dargestellt. Da gibt es Orange und Rot. Und der Benefit ist vor allem der, dass ich so ein bisschen gewarnt bin. Also gerade mir geht's oft so, wenn ich jetzt über Land fahre, dann fährt man ja oft auch so ein bisschen mehr in der Straßenmitte zum Beispiel. Und wenn man da diese Information bekommt, dann kriegt man schon so einen Hinweis, hey, jetzt kommt was von hinten, fahr mal lieber sauber rechts und hampel nicht auf dem Rad rum. Und einfach auch, was auch wegfällt, ist dieser Überraschungseffekt. Ganz viele werden überrascht von einem überholenden Auto, haben dann auch so ein Unwohlsein so ein bisschen, weil so, boah, jetzt bin ich erschreckt worden, was passiert gerade? Und das fällt halt alles weg. Und dadurch agiert man halt automatisch sicherer im Straßenverkehr. Ich sag da dabei auch nicht, also wenn es einer 100% auf dich abgesehen hat und der dich mit Absicht von hinten zusammenfahren will, dann wird dieses Rücklicht auch nichts, das nicht ändern, oder dieses Radarsystem das nicht ändern, weil da müsste ja irgendeine Sperre im Auto sein, dass das dann automatisch abbremst oder so.
Das wäre der nächste Schritt.
Ja, aber das ist dann aber kein Produkt, also kein Fahrradprodukt von uns, das ist dann ein Produkt, was im Auto verbaut werden muss, ja. Aber ja, wir sind halt dann die Einzigen, die halt wirklich schon bevor eigentlich dieser Vorfall passiert, also dieser Überholvorgang im Optimalfall, also wir hoffen ja nicht, dass irgendwie was passiert, dass wir halt im Vorfeld schon sagen können, hey, jetzt kommt was, pass auf.
Ja, was ich aus meiner Erfahrung noch sagen kann, das zeigt auch an, bevor du es hörst. Also normalerweise hörst du Autos, die von hinten kommen, aber das Radar, ich weiß nicht, was das ist, eine Reichweite nach hinten, wenn die Strecke gerade ist, 300 Meter, 400 Meter, also es zeigt das Auto vorher an, bevor du es wirklich hörst.
Ja, genau. Also wir sagen 140 Meter und das ist oft, also da hört man noch kein Auto.
Kann er das auch, also ich habe das selber nie ausprobiert, kann er das auch erkennen, wenn ich jetzt in der Trainingsgruppe fahre und ich fahre aber ganz vorne, an meinem Hinterrad sind noch 5 andere Radfahrer und dann kommt das Auto von hinten, das geht wahrscheinlich nicht, oder könnte schwierig werden.
Also wir haben so eine, also es gibt so eine, man kann natürlich die Radar, also die Radarsensitivität, also nicht natürlich der Nutzer selber, aber man kann die Radarsensitivität sehr hochstellen, dann würde quasi auch jeder Fahrradfahrer erkannt werden. Das ist aber so aufgesetzt in der Software, dass ein Motorradfahrer in der Regel erkannt wird, ein Radfahrer aber nicht. Aber wenn zum Beispiel sich eine Gruppe von hinten nähert, die wird dann auch wieder erkannt, weil die als ein Objekt erkannt wird, also wenn Zweierreihe gefahren wird. Mhm. Und jetzt ist es halt so, wenn das Radar einen, also das hat so einen Streuwinkel nach hinten und wenn der nicht komplett versperrt ist, dann wird das Auto trotzdem erkannt, auch wenn du ganz vorne fährst. Wenn dieser Streuwinkel natürlich von allen Fahrradfahrern hinter dir quasi komplett blockiert ist, dann kannst du nichts erkennen. Mhm. Das ist, denke ich, auch logisch. Mhm.
Ich meine, das funktioniert ja auch, dieses Radar, nicht nur mit einer Garmin-Head-Unit, das funktioniert, glaube ich, auch mit teilweise anderen. Also
genau, das ist auch ein Protokoll, was wir, also ein ANT-Plus-Protokoll, was geöffnet wurde. Das heißt, das kann auch mit Drittanbietern verwendet werden. Die müssen halt dann dieses ANT-Plus-Protokoll für das Varia quasi bei sich implementieren und dann wird es, ist es nativ auf dem Gerät, also ohne irgendeinen Zusatz oder ohne irgendeinen manuellen Aufwand, wo man noch was downloaden muss, also komplett nativ auf dem Gerät. Und genau, haben eigentlich auch, ja, die meisten Mitbewerber sind da auf den Zug mit aufgesprungen.
Also wie gesagt, ich habe selber noch nie probiert. Ich habe mich immer gefragt, tatsächlich, welchen Nutzen habe ich davon, wenn der mir sagt, Achtung, da kommt jetzt ein Auto von hinten. Aber also ich habe dann immer gedacht, ja, da kriege ich ja Panik. Aber die Situation, die du beschrieben hast, so mit diesem, man fährt doch mal so ein bisschen in der Mitte der Straße oder vielleicht mal nebeneinander, dass man einfach weiß, oh, wir machen uns mal kurz ein bisschen dünn an den Rand und das Auto kann passieren.
Das ist tatsächlich so, dass das, ich kriege über das Produkt eigentlich nur positives Feedback. Das ist echt krass. Und ganz viele sagen mir, boah, ohne das kann ich nicht mehr Radfahren. Mhm. Also das Krasseste, was ich als Feedback bekommen habe, auf der Eurobike letztes Jahr, hat eine Kundin zu mir gesagt, sie wollte eigentlich aufhören mit Rennradfahren und wollte nur noch irgendwie Schotterwege und Mountainbike fahren, aber seit sie das Radar hat, fährt sie wieder Rennrad. Und das fand ich so krass, die Aussage. Also war ich super erstaunt. Also ist auf jeden Fall ein Sicherheitsfeature, was auch, ja, glaube ich, in der heutigen Zeit, man hört es immer öfters, doch so einen gewissen, ja, ein gewisses Sicherheitsplus mit sich bringt, ja.
Vielleicht so zum Abschluss, Blick in die Glaskugel, Blick in die Zukunft, wohin werden sich Head-Units entwickeln? Ich stelle mal ganz ketzerisch die Frage, haben wir in 5 oder 10 Jahren noch Head-Units oder haben wir das nicht eh alle in der Sonnenbrille als Display integriert und kriegen unsere Daten dort eingeblendet? Was glaubst du, wohin wird die Reise gehen? Oder kannst du sogar schon etwas anteasern?
Sagt dir Varia Vision noch was? War mal ein Produkt, was man an eine Brille hin machen konnte und dann hat man im Augenwinkel hat man quasi Daten eingespielt bekommen. Mhm. Also, das gab es schon mal von Garmin. Hieß Varia Vision, gab es nie ein Nachfolgeprodukt. Ob es noch Head Units gibt, ich hoffe es. Für mich wäre das Brillenthema, also ich bin mit der Varia Vision auch schon gefahren, hast mal getestet. Das ist sehr irritierend, finde ich. Wahrscheinlich auch das ein Grund, warum es das nicht weitergab. Ich glaube, dass es in der Brille macht es, glaube ich, wenig Sinn. Wir haben gerade vorhin drüber gesprochen, wie viele Datenfelder und Informationen wir haben. Boah, ich bin selber Brillenträger. Wenn ich mir vorstellen würde, ich hätte so nah vorm Auge tausende Datenfelder, dann würde ich, glaube ich, durchdrehen. Mhm. Viel mehr kann ich dazu aber auch nicht sagen. Aber es kommt was. Es okay. kommt was und also es kommt immer was und es wird auch weitergehen.
Ja. Und wir werden natürlich im Roadbike-Magazin dann auch darüber berichten, wenn es für Rennradfahrer was Spannendes gibt.
Das hoffe ich doch.
Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, dann hoffen wir, dass ihr euch gut unterhalten gefühlt habt, dass ihr auch ein bisschen was gelernt habt, was es alles für Möglichkeiten gibt, seine Head-Unit einzurichten, zu koppeln oder auch entsprechend zu nutzen. Besagtes Roadbike-Abo bekommt ihr natürlich bei uns auf der Homepage bike-x.de/roadbike-kaufen. Und wenn ihr noch Fragen habt dazu, wenn ihr Anekdoten habt zum Thema digitale Vernetzung beim Radfahren, digitale Daten, was euch vielleicht auch schon für lustige GPS-Fails oder Routing-Vorfälle passiert sind, dann schreibt uns eine Mail an podcast@roadbike.de. Wir lesen das sehr gern und ich glaube, Fabian freut sich bestimmt auch, wenn wir ihm dann den einen oder anderen unterhaltsamen Vorfall weiterleiten.
Auf jeden Fall.
Ja. Fabian, dir vielen Dank für deine Zeit und für die Einblicke. Und wir sind gespannt, was da noch so kommen wird und wohin die Reise bei den Head Units geht, wenn es sie denn noch geben wird.
Danke auch an euch für die Einladung. Hat sehr viel Spaß gemacht und allen eine gute Zeit auf dem Fahrrad.
Dem schließen wir uns an. Macht's gut. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Ciao, ciao.
Genau. Ciao.
Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.